durch Taufe, Geburt und Eigenleistung. Oder? Es gibt viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Wir kennen das christliche Abendland. Und es gibt viele Menschen, dass sie als Christen bezeichnet werden und sagen, ich bin gar kein Christ. Die sind sogar so ehrlich und geben das zu. Was ist denn ein Christ? Nun, bei uns in der Autoindustrie ist zum Beispiel Folgendes. Da gibt es ja die Formgestalter, die Stilisten, und die haben auch einen Blick, ein Auge für Farben. Und die können dir ganz klar sagen, dass das Grün zu viel Blau enthält oder zu viel Gelb. Und das Blau zu bräunlich ist, das Rot zu grünlich ist, das ist tatsächlich so. Du kannst 10 gleiche Farben haben und nebeneinander halten und sie sind alle scheckig. In dem Augenblick, wo das Licht umschlägt in der Dämmerung, ist das wie ein kariertes Bild. Und dein Armaturenbrett im Auto, das würde bei Dämmerlicht furchtbar aussehen, wenn die Farben nicht alle aufeinander abgestimmt wären. Und wisst ihr, wenn du ein Rot hast, was nicht so ganz rot ist, dann hat das einen rötlichen Schein. Und wenn du vielleicht ein Blau hast, das nicht so ganz blau ist, das so wässrig ist, dann hat das einen bläulichen Schein. Und ein Christ, der nicht ganz Christ ist, der hat einen christlichen Schein. Und es gibt viele Menschen hier in unserem Abendland, vielleicht auch hier in Derschen, die einen christlichen Schein haben. Wie wird man Christ? Durch Taufe, Geburt, Eigenleistung? Durch Taufe mit Sicherheit nicht. Wir lasen in Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da steht nicht, wer nicht getauft wird. Der Glaube ist ewigkeitsbezogen und bedeutet, Glaube an den Herrn Jesus, du und dein Haus, so wird es dem Kerkermeister von Philippi gesagt, und du wirst gerettet werden. Und du erhältst ewiges Leben. Die Taufe ist nach der Heiligen Schrift das Bekenntnis desjenigen, der zum Glauben gekommen ist. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben in der Taufe und mit ihm auferweckt. Und ich kann doch erst jemanden beerdigen und begraben, wenn er erst gestorben ist. Ich kann doch nicht schon vorher die Beerdigung machen, wenn er noch gar nicht tot ist. Und das wird in der Kindertaufe praktiziert. Der Mensch muss erst zugeben, muss erst sagen, ich bin mit Christus gestorben, weil er für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Deshalb, und ich das für mich in Anspruch genommen habe, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und erst wenn ich tot bin, kann ich beerdigt werden. Dreimal finden wir das in Römer 6, in Galater 3, Vers 27 und im Kolosser 2, ich glaube von Vers 10 an. Dass die Taufe das Kennzeichen des Begrabenseins ist mit Christus in den Tod. Und wie gesagt, ich kann jetzt jemanden begraben, wenn er gestorben ist. Das Sterben muss dem Beerdigen vorangehen. Glaube ist ewigkeitsbezogen und die Taufe ist auf die Zeitlichkeit bezogen. In der Taufe gebe ich Ausdruck, ich bin gestorben. Und die Taufe ist deshalb nur auf die Zeitlichkeit bezogen, weil in dem Augenblick, wo ich eines natürlichen Todes sterbe, brauche ich nicht mehr zu bezeugen, dass ich gestorben bin. Dann weiß jeder, dass ich tot bin. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Wer dich durch Geburt, Kind Gottes, weil meine Eltern gläubig sind, dann müsste Gott mein Großvater sein, weil meine Eltern dazwischen stehen. Aber Gott hat keine Enkel, sagte mal jemand. Sondern die Bibel kennt nur Kinder Gottes, und kennt nur Gott als den Vater. Ja, wie wird man denn dann Christ? Durch Eigenleistung. Was kann ich denn tun? Nun, Eigenleistung ist Religion. Alle Religionen auf dieser Welt bemühen sich oder zeigen das menschliche Bemühen auf, zu Gott, in irgendeiner Weise zu Gott zu kommen. Welchen Gott sie auch immer darunter verstehen. Die Lehre von dem, was der Mensch tun muss, um selig zu werden, ist Religion. Der Unterschied zur Heiligen Schrift, zur Bibel, ist der, dass die Bibel sagt, was Gott getan hat, dass der Mensch zu Gott kommen kann. Alle Religionen zeigen, ich sage es mal bildlich gesehen, mit den Pfeilen nach oben, das menschliche Streben zu Gott hin. Aber sie kommen nicht dorthin, weil Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Aber die Bibel sagt uns, zeigt uns den Pfeil von Gott zu dem Menschen hin. Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und lassen Sie uns das einmal heute Abend an einer Begebenheit aus der Heiligen Schrift betrachten, wie man Christ werden kann. Ich lese dazu aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 23 von Vers 32 an. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit Jesus hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan, und er sprach, Jesus, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Uns allen ist diese Begebenheit bekannt. Zwei Verbrecher, zwei Gangster. Der eine wurde gerettet, der andere nicht. Beide lästerten ihn, so lesen wir es im Matthäus-Evangelium. Desgleichen spotteten auch die, die mit ihm gekreuzigt wurden. Sie besaßen keine fromme Veranlagung. Sie hatten ein verfuschtes Leben. Und nach ihrem eigenen Urteil hatten sie Strafe verdient. Zu dem einen sagt der Herr Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, und zu dem anderen nicht. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass die Verbrecher, die Sünder, nicht in das Reich Gottes kommen, sondern in die Hölle. An den Ort kommen, wo das ewige Feuer ist, wo der Wurm nicht stirbt, und das Feuer nicht erlischt. Die Feigen, die Ungläubigen, die Lügner, die Ehebrecher, ihr Teil ist der Feuersee, der mit Feuer und Schwefel brennt. Wollen wir uns einmal die Frage stellen, was hat den einen Übeltäter bewegt, seine Gesinnung zu ändern? Wo fand die Umwandlung statt, dass dieser Mensch ins Nachdenken kam? Und wie fand die Umwandlung bei dem einen Verbrecher statt? Irgendwie bekam er eine neue Natur, die ihn fähig machte, mit Jesus im Paradies zu sein. Sonst hätte Jesus ihm das ja nicht gesagt. Oft wird ja gerade diese Begebenheit herangezogen, dass man sagt, ich kann mich noch auf dem Sterbebett bekehren. Glaubst du tatsächlich, dass es eine Bekehrung in der Todesstunde gibt? Hast du schon mal erlebt, warst du schon mal dabei, wenn jemand stirbt? Wie sehr der Mensch in dem Sterbeprozess mit sich selbst beschäftigt ist und dass er oft oder meistenteils dann keinen klaren Gedanken mehr fassen kann? Bilde dir nicht ein, dass du deine Bekehrung, deine Umkehr hinauszögern kannst, bis dass du mal eine alte Oma oder ein alter Opa geworden bist und vielleicht auf dem Sterbebett bist und so noch in der letzten Sekunde dem Teufel von der Schippe springen willst. Schlag dir das aus dem Kopf. 80-90% der Menschen, die sich in ihrem Leben bekehrt haben, die umgekehrt sind zu Jesus Christus, haben sich in dem Alter zwischen 10 und 25 Jahren bekehrt. In einer ähnlichen Veranstaltung, da saß hier vorne in der ersten Reihe, ganz nah hier vor, das Zelt war auch so voll, ein Ökologe, ein totaler Atheist. Und wir haben uns lange miteinander unterhalten, weil mich interessieren die Menschen. und ihre Gesinnungen, ihre Standpunkte. Und er war 76 Jahre alt, das ist einige Jahre her. Und ich sagte zu ihm, Sie müssen sich bekehren. Sie haben vielleicht noch ein paar Jahre zu leben. Sie können für die Ökologie demonstrieren. Sie können ein tolles Parteiprogramm haben. Aber die Umweltreinigung löst nicht Ihr Problem der Ewigkeit. Und er sagte dann zu mir, wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Wenn ich mich bekehre, wenn ich das tue, was Sie sagen, dass ich Jesus als meinen Heiland annehmen, dann muss ich 76 Jahre meines Lebens für bankrott, für null und nichtig erklären, und das kann ich nicht. Junge Menschen haben das viel leichter. Die sind da viel unkomplizierter drin. Die pochen nicht so auf ihre Erfahrung, auf diese eingefleischten Gleise, in die sie hineingekommen sind und sagen, das ist so, weil ich das so erlebt habe und damit blaster. Deshalb ist es auch oft so für alte Menschen schwierig, sich zu revidieren, zugeben zu können, dass sie auch noch Fehler machen. Aber der entscheidendste Fehler in ihrem Leben ist der und in deinem Leben ist der, wenn du die Augen vor der Tatsache verschließt, dass du ein Sünder bist, ein Todeskandidat, der sterben muss. Und deshalb diese Aufforderung heute Abend auch durch den Chor, wag es mit Jesus, wag doch den Schritt zu Jesus. Das ist eine ganz liebevolle Aufforderung, weil es eben eine ewige Verdammnis gibt. Es ist doch verständlich, dass wenn Menschen bei voller Gesundheit sind und einen klaren Geist haben, also wenn ihr Gehirncomputer noch intakt ist, dass sie damit Gott ins Reine kommen können, weil sie eine gesunde Funktion ihres Leibes haben. Aber wenn sie es da nicht tun, wie viel weniger werden sie es tun, wenn der Geist nicht mehr so funktioniert? Wenn der Sterbeprozess eingesetzt hat. Die Begebenheit hier von dem Gangster am Kreuz zeigt nicht das Wann der Entscheidung, sondern das Wie. Wie man Christ wird. Und ich möchte Ihnen heute Abend einmal ein paar provozierende Fragen stellen. Ich tue das immer bewusst, einfach um Sie zum Nachdenken mit anzuregen. Nicht um irgendjemanden zu beleidigen, dafür habe ich Sie alle viel zu lieb, weil Gott Sie liebt und Gott möchte, dass Sie ewiges Leben haben. Konnte der Übeltäter noch anfangen, als er am Kreuz hing, ein anständiges Leben zu führen? Er konnte vielleicht noch den Vorsatz fassen, aber er konnte doch nichts mehr tun, nicht? Er war angenagelt. Oder konnte er noch gute Werke tun und dadurch Christ werden? Es rettet nicht. Konnte er noch in irgendeine Religionsgemeinschaft oder Kirche gehen und damit dokumentieren, wie ein guter Christ er ist? Er war angenagelt, er hing am Kreuz. Konnte er noch religiöse Übungen vollbringen, Bittgänge machen oder an einer Prozession teilnehmen? Es rettet nicht. Konnte er noch das Heilige Abendmahl oder die Kommunion feiern? Es rettet nicht. Konnte er sich noch konfirmieren, taufen lassen oder sich in eine Gemeinde aufnehmen lassen? Keine Chance. Und trotzdem wurde er gerettet. Wie war das möglich? Er war durch die Kreuzigung handlungsunfähig gemacht. Er konnte keinen Schritt mehr gehen, er konnte kein gutes Werk mehr tun. Aber was hatte er denn? Obgleich seine Arme und seine Füße angenagelt waren, konnte er noch seine Sinnesorgane gebrauchen. Er konnte seine Ohren benutzen, er konnte seine Augen benutzen und er hatte noch seinen Verstand, der intakt war. Wen sah er denn und was hörte er? Das ist sehr interessant, diese Begebenheit einmal wirklich aus dem Gesichtspunkt dieser beiden Verbrecher zu lesen. Er erlebte mit, wie der Mann, der in der Mitte dieser beiden hing, dem Pöbel ausgeliefert wurde. Es war Sitte, dass wenn bei den römischen Soldaten jemand zum Tode verurteilt wurde, dass die Todeskandidaten für eine gewisse Zeit der Spielball der Garnison waren. Und das erlebte er mit. Oh, wie hat er geschimpft, wie sie ihn verspottet haben. Wie hat er zurückgespuckt, als sie ihn angespuckt haben. Und dann sieht er diesen Mann daneben sich, wie sie ihm den Purpurmantel anlegen. Wie sie ihm die Dornenkrone aufsetzen und mit einem Rohr auf das Haupt schlagen. Wie sie sich vor ihm verbeugen und ihn verhöhnen und verspotten, bespucken. Er sah das Blut, das durch die langen Dornen der Dornenkrone den Leib herunterliefen des Mannes, der neben ihm stand. Er sah den gegeißelten Rücken, als Pilatus ihn hatte geißeln lassen vorher, als man ihm dann wieder den römischen Mantel, den Soldatenmantel auszog und ihm seine eigenen Kleider anzog. Und er erlebte mit, dass dieser Mensch neben ihm nicht einmal fluchte, nicht einmal schimpfte, kein böses Wort sagte. Er erlebte da einen Menschen in einer Selbstbeherrschung, wie er das selber nicht praktizieren konnte. Und dann die Kreuzigung. Es war eine der brutalsten Arten zur Bestrafung der Gerichtsbarkeit der Römer. Es war kein Marterpfahl, wie die Zeugen Jehovas das in ihren Bibeln schreiben. Es war das Kreuz. Das war die Richtacht, die Richteracht der Römer. Das Kreuz wurde auf die Erde gelegt. Oh, wie schrie er hier, als sie ihn dann an den Handgelenken packten und ihm dann die Nägel da durch die Handgelenke und durch die Fußgelenke trieben. Die Schmerzen, was hat er geschrien, was mag er geflucht haben? Und in diesem Augenblick, bei diesem Hammerschlag, wo er vor Schmerzen aufschrie, da hört er neben sich die leise Stimme, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was war das für ein Mensch, der so etwas sagen konnte, wo er vor Schmerzen brüllte und schrie. Dann das Aufstellen des Kreuzes. So wurde ein ungefähr ein Meter tiefes Loch in die Erde gegraben und dann wurde das Kreuz senkrecht gestellt und man ließ es dann aus einer gewissen Höhe in das Loch hineinfallen, damit es einen festen Stand bekam. Und dabei verrenkten sich die Glieder der Gekreuzigten. Der Blutverlust, die Atemnot. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass beide Verbrecher diesen Jesus lästerten. Rette dich selbst und uns! Die langen Stunden am Kreuz, die Fliegen, das Fieber, der Schwindel. Er hörte, wenn du Gottes Sohn bist, der Pöbel sagt das, so steige herab vom Kreuz und wir wollen an dich glauben. Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. War dieser Jesus ein Feigling? Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich möchte dieses nochmal wiederholen. Als er im Garten Gethsemane gefangen wurde, da zog Petrus das Schwert und hieb dem Malchus das Ohr ab. Das rechte Ohr. Und der Herr Jesus sagt zu dem Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er könnte mir 12 Legionen Engel schicken? Dieser Jesus hing in diesem Bewusstsein am Kreuz. In dem Bewusstsein, dass er einen Vater im Himmel hat, der ihm 12 Legionen Engel schicken kann. Eine römische Legion bestand aus 6000 Menschen Fußvolk und 300 Reitern. 12 Legionen Engel waren 75.600 Engel. Ein Engel erschlug in einer Nacht in dem Assyrerreich vor dem König Hiskia 185.000 Mann. In diesem Bewusstsein hängt Jesus Christus am Kreuz, dass ihm sein Vater 75.600 Engel schicken kann. Die runde 14 Milliarden Menschen auf einen Schlag hätten ausradieren können und töten können. Und er ruft diese Engellegionen nicht zur Hilfe. Warum nicht? Weil er dich und mich in deiner und in meiner Sünde sieht und gesehen hat. Er ließ sich nicht provozieren durch den geifernden Mob um das Kreuz herum. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz und wir wollen an dich glauben. Oh ja, Jesus war entstellt, als er am Kreuz hing. Entstellt durch die Sünde. Seine eigenen Leute, die mit ihm durchs Feuer gehen wollten, die ihm Treue so quasi geschworen haben, die gesagt haben, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen, und wenn ich mit dir sterben müsste, nicht. Sie stehen von Ferne, sie konnten ihn nicht mehr ansehen, weil er so entstellt war und so hässlich war. Durch die Sünde der Menschheit. Der Gangster neben ihm am Kreuz kommt zum Nachdenken. Und denken Sie einmal mit, was tat er? Wir lasen es eben. Erster Schritt, er bekennt seine Schuld. Als der andere Übeltäter lästert, als er sagt, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst und rette uns. Bist du nicht der Christus? Da sagt der andere hier, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht stehst? Und wir empfangen mit Recht, was unsere Taten wert sind. Bekenntnis der Schuld, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, die Selbsterkenntnis führt dahin, Gott um sein Erbarmen zu bitten. Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Der dritte Schritt ist, dieses Bekenntnis in der Öffentlichkeit vor einem Mob, vor Menschen, die johlten, die gröhlten, die lästerten und höhnten, vor den hohen Priestern und den Schriftgelehrten. Das Bekenntnis, diesen Jesus, diesen verachteten Jesus als Herrn anzurufen und anzuerkennen. Den die anderen gekreuzigt hatten, von dem sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Diesen Mann, der von allen verlassen war, den ruft dieser Verbrecher an. Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reiche kommst. Römer 10 sagt uns im 9. Vers, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen und das wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als deinen Herrn bekennen wirst, das tat der Verbrecher am Kreuz, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und wenn du in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Der vierte Schritt des Verbrechers war Auslieferung ohne Vorbedingung. Auslieferung von Herz und Charakter und Wesen, so wie er ist. Was konnte er denn bringen? Was hatte er zu tun? Welche Lebenserwartung hatte er noch? Welche Lebenserwartung hast du noch? Vielleicht ist dein Leben heute Abend noch kürzer als das des Verbrechers am Kreuz. Du kannst nicht über deine Zeit bestimmen. Und wenn du mehr Zeit zur Verfügung gestellt bekommst, dann ist das Gnade Gottes, dass du leben darfst. Du bist ein Todeskandidat wie dieser Verbrecher. Darf ich Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen, was Gott getan hat dort am Kreuz? In England gab es einmal zwei Freunde, zwei Studenten. Der eine studierte Jura und der andere war ein Philosoph und er studierte Naturwissenschaft. Er war so ein liebenswerter, aber flapsiger Kerl, dem also nicht zu viel war, der für jeden Spaß zu haben war. Und er war sehr leichtfertig. Der Jurastudent war ein sehr ernster Mensch. Und ihn beschäftigte das Recht in der Welt. Und eines Tages erlebt dieser junge, flapsige Student der Naturwissenschaft, dass eine alte Frau, eine alte Dame zu ihm kommt, das ist eine wahre Begebenheit hier, die ich erzähle, und sagt, ach junger Mann, ich bin ganz allein und ich habe ein kleines Häuschen außerhalb von London stehen. Wären Sie bereit, mir dieses Häuschen in Ordnung zu halten und es auch zu verwalten? Nun, dieser junge Mann war hilfsbereit. Natürlich, gerne tue ich das. Nur, er hatte Schwierigkeiten mit seiner Natur. Er lebte immer über seine Verhältnisse. Und irgendwann kam er dahin, dass ihm die Schulden über den Kopf wuchsen. Und er ging hin und verkaufte das Haus dieser alten Frau, um seine Schulden abzudecken. Nach dem englischen Gesetz ist das möglich. Nun, die Frau ging vor Gericht und es kam zum Prozess. Und jetzt kommt dieser junge Mann zur Gerichtsverhandlung in den Gerichtssaal rein und dann sieht er vor sich seinen Richter, seinen Freund, den ehemaligen Jurastudenten. Und die Presse hatte das gleich spitz bekommen und hat gedacht, jetzt waren sie am Rätsel. Wie wird der Richter jetzt entscheiden? Sie hatten das rausgekriegt, dass die zwei befreundet waren. Und die Gerichtsverhandlung findet statt. Und dann zieht sich das Gericht zur Beratung zurück und dann kommt es zur Urteilsverkündigung. Dann steht der Richter auf und sagt, Sie werden verurteilt, die gesamte Summe mit Zinsen und Zinseszinsen zurückzuzahlen an die alte Frau. Oder entsprechend lang in ein englisches Gefängnis zu gehen. Der junge Angeklagte und Verurteilte fällt in sich zusammen. Da passiert etwas Eigenartiges. Da geht der Richter her und zieht seine Robe aus und geht dann an die Anklagebank. Und guckt seinem Freund in die Augen und sagt, glaubst du, dass ich dein Freund bin? Du? Du willst mein Freund sein bei dem Urteil, was du gefällt hast? Dann setzt sich der Richter hin, neben den Angeklagten, zieht sein Scheckheft aus der Tasche und schreibt einen Verrechnungsscheck über die Summe, zu der er mit dem Gericht den jungen Mann verurteilt hat und übergibt ihm den Scheck und sagt, geh hin und bezahle damit deine Schuld. Und damit bist du frei. Geschichte ist oft ein Hinweis auf die Güte Gottes und diese Begebenheit auch. Genau das tat Gott. Gott muss den Sünder zum Tode verurteilen, wegen seiner Schuld und Sünde. Und gleichzeitig fragt er dich heute Abend, glaubst du, dass ich dich trotzdem lieb habe, obwohl ich dich zum Tode verurteilen muss? Du musst meine Gerechtigkeit anerkennen. Meine Gerechtigkeit hasst die Sünde. Und die Folge der Sünde ist der Tod. Und du wirst vielleicht staunen und sagen, du willst mich lieb haben, wo du mich zum Tode verurteilst. Und Gott hat deine Schuld bezahlt, indem er seinen einzig geborenen Sohn, Jesus Christus, mit deiner Schuld zum Tode verurteilt hat am Kreuz von Golgatha. Das ist die Stellvertretung des Sohnes Gottes. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ging in das Gericht Gottes an deiner Stelle. Und wenn du, lass es mich in aller Ehrfurcht sagen, diesen Verrechnungsscheck Gottes annimmst, wirst du freigesprochen von aller Schuld. Freispruch nicht mangels Beweise, sondern Freispruch wegen erwiesener Unschuld, weil ein anderer die Schuld bezahlt hat. Und du darfst den Gerichtssaal Gottes verlassen als freier Mensch, weil Jesus Christus für dich bezahlt hat. Aber etwas macht diese Begebenheit hier mit dem Schächer am Kreuz, dem Verbrecher am Kreuz deutlich. Da waren zwei Menschen, zwei Sünder. Beide sahen und erlebten dasselbe. Der eine wurde gerettet. Jesus sagte zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der andere nicht. Es gibt keine Allversöhnung, kein Hoffen darauf, dass irgendwann Gott mal Mitleid haben wird und irgendwann alle Menschen doch noch mal zu einer Generalamnestie zusammenrufen wird. Offenbarung 21, Vers 8. Ich möchte und ich muss diesen Vers noch einmal zitieren. Er steht eben in der Bibel drin. Aber den Feigen und Ungläubigen und den mit Gräuel Befleckten, den Mördern und Unzüchtigen, den Zauberern und Götzendienern, allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist das Urteil der Bibel über diese Kategorie von Menschen. Wenn die Bibel das sagt, hat kein Mensch das Recht zu sagen, dass es eine Generalamnestie für diese Menschen gibt. Die Bibel sagt, dass der zweite Tod, die ewige Verdammnis, für die da ist, die wir eben aufgezeigt haben. Jetzt wirst du sagen, ich bin kein Hurer. Ich bin kein mit Gräuel Befleckter, aber eine Frage mal. Bist du vielleicht, ganz ehrlich, beantworte dir die Frage selbst, ein Lügner? Hast du noch nie in deinem Leben gelogen? Oder bist du ein Götzendiener? Ich kenne Menschen, die samstags ihr Auto waschen und wenn sie sonntags in die Kirche gehen und es regnet, gehen sie zu Fuß, damit das Auto nicht nass wird. Götzendienst. Vielleicht ist dein Götze etwas ganz anderes, dein Haus. Gott hat nichts dagegen, wenn du ein Haus hast. Aber wenn du es als Götzen betreibst, wenn du dich zum Sklaven gewisser Dinge, Hobbys und so weiter machst, das nennt die Bibel Götzendienst. Unzüchtige. Bist nicht unzüchtig. Nimm mal den Maßstab der Bibel. Ihr Männer vor allen Dingen. Wenn du mit deinen Augen ein Mädchen ansiehst, ihrer zu begehren, der du verheiratet bist, Matthäus 5, dann hast du bereits in deinem Herzen Ehebruch begangen. Und jetzt möchte ich dich einmal ganz ehrlich fragen. Die Antwort gibst du dir selbst. Wann hast du das letzte Mal da die Ehe gebrochen? Kannst du dich davon freisprechen? Es ist nicht entscheidend, welchen Maßstab du anlegst. Entscheidend ist, welchen Maßstab die Bibel an dich anlegt. Du bist vor Gott ein Sünder und erlösungsbedürftig. Du bist für Gott ein Todeskandidat, solange du in deiner Sünde lebst. Und du bist in keiner besseren Situation als die beiden Verbrecher am Kreuz. Festgenagelt, gebunden durch die Schuld und verurteilt zum Gericht. Und du kannst nichts mehr machen, du kannst dich nicht bewegen, du kannst keine gute Tat bringen, wo du deine einzige Sünde mit löschen und lösen kannst. Hilflos hängst du da, als Kandidat für das Gericht Gottes. Es sei denn, du rufst diesen verachteten Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist, als deinen Herrn und Heiland an. Gedenke meiner, Herr. Ich komme zu dir, es sei denn, du bekennst vielleicht auch vor einem geifernden Mob, dass dieser Jesus dein Herr in deinem Leben sein soll. Gott hat alles getan, in seiner unendlich großen Liebe. Er hat seinen Liebesbrief in diese Welt gesandt, so sagte ich es gestern. Er sagt dir heute Abend, ich liebe dich, ich will nicht, dass du in den zweiten Tod, in die ewige Verdammnis kommst. Dass du mit den Gräuelbefleckten, mit den Huren, mit den Götzendienern und den Lügnern zusammen in die ewige Verdammnis gehst. Ich will dich retten, lass dich retten und ich habe alles getan. Du brauchst es nur anzunehmen. Der eine Verbrecher erkannte seine Situation, trostlos, dem Tod geweiht. Er erkannte seine Sünde, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das Urteil ist gerecht. Er bekannte seine Sünde. vor diesem Mann, der neben ihm hing. Und er rief ihn als Herrn an. Vor den Menschen. Er genierte sich nicht. Was hatte er denn noch zu verlieren? Und er bekam die Zusage des Herrn Jesus, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Und ich sagte in diesen Tagen schon, Paradies ist ein persisches Wort und heißt so viel wie Schlossgarten. Die Zusage Jesu war heute, und das ist die Zusage des Herrn Jesus heute Abend an dich, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Und ewiges Leben beginnt mit der Wiedergeburt, mit der Neugeburt. Und nicht durch natürliche Geburt, nicht durch Eigenleistung, nicht durch Taufe, nicht durch irgendeine Zugehörigkeit zu irgendeiner Religionsgemeinschaft, sondern durch die bewusste Umkehr zu diesem verachteten Mann am Kreuz auf Golgatha. Es ist in keinem anderen das Heil, es wird kein anderer Name den Menschen gegeben, in welchem sie errettet werden müssen, der Name Jesus Christus. Und das ist auch heute am vorletzten Abend der Kern dieser Botschaft, dich damit zu konfrontieren, dir das deutlich zu machen. Und du hast die Chance, wie der eine Verbrecher zu sagen, gedenke meiner Herr, ich komme zu dir mit meiner Schuld, bitte vergib mir. Aber Gott respektiert auch, wenn du dich wie der andere Verbrecher verhältst, obwohl du dasselbe siehst, dasselbe hörst, dasselbe erlebst, dass du dich gegen ihn entscheidest. Gott sagt dir noch einmal heute Abend, 5. Mose 32, Vers 8, ich lege dir vor den Segen und den Fluch, das Leben und den Tod. So wähle das Leben, damit du lebst. Kann man so dumm sein, den Tod zu wählen? Ich möchte dich nicht provozieren. Aber ich denke, jeder logisch denkende Mensch wählt das Leben. Und solch ein Angebot ist einmalig. Der Schächer am Kreuz klammerte sich an den Mann, der blutend am Kreuz hing. Und er bekam die Zusage dieses Mannes, der dort starb für die Sünde der ganzen Menschheit. Heute wirst du mit mir da sein, wo es keine Verdammnis mehr gibt, im Paradies. Und Kinder Gottes haben die Zusage Gottes, dass sie ewiges Leben haben. Ewiges Leben, das sagte ich in diesen Tagen, erhält man durch die Wiedergeburt, durch die Neugeburt, durch die bewusste Hinwendung und Umkehr von dir zu Gott, indem du ihm deine Schuld und deine Sünde bekennst. Und wenn du aus ehrlichem Herzen kommst und ihm auch den letzten Winkel deines Herzens offenlegst, wenn du sagst, weißt du Herr, ich bringe dir 90% meines Herzens, aber 10% gehören mir. Das ist keine Umkehr. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, weißt du, ich gebe dir 70% meines Herzens. Aber die restlichen 30%, die gehören meiner Freundin. Dann würde sie sagen, ich verzichte auf deine 70%. Vielleicht hast du das schon mal in deiner Bekehrung mit Gott gemacht. Gott will dich ganz oder gar nicht. Die Bibel sagt uns, der Herr Jesus sagt uns, das oberste Gebot, das in der Schrift steht, ist, dass du Gott, deinen Herrn, lieben sollst. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deinem ganzen Leben. Vier Faktoren, vier Dinge. Gott will dich ganz. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gefühl der Seele, mit deinem Verstand Sünden erkennen, Sünden bekennen, ganz logisch. Und mit deinem ganzen Leben, indem du ihm dein Leben zur Verfügung stellst. Das versuche ich auszuleben. Als ich das erkannte, habe ich meine Bankrotterklärung gemacht vor meinem Herrn. Habe gesagt, Herr, ich komme zu dir, ich kann nichts machen. Ich kann mich noch nicht mal bewegen. Ich kann nicht bezahlen, was soll ich tun? Vergib mir meine Schuld. Ich bekenne dir, dass ich ein Schuldner bin. Und ich durfte in dem Augenblick wissen, weil das Wort Gottes mir das sagt, so wir unsere Sünden bekennen, ist er, dieser Gott, treu und gerecht, dass er mir alle meine Schuld und Sünde vergibt und mich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Wort habe ich für mich in Anspruch genommen. Er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Warum? Weil ich mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Seele und mit meinem ganzen Verstand zu ihm gekommen bin. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich will dir ganz gehören. Daraufhin hat er mir meine Schuld ganz vergeben. Und die Zusage des Wortes Gottes, ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken, hat absolute Gültigkeit. Und wenn Gott sagt nie mehr, dann meint er nie mehr. Es gibt kein Hervorkramen mehr. Nun bin ich Kind Gottes, mit der Zusage Gottes, dass ich ein Erbteil habe im Himmel. Ein Erbteil im Vaterhaus, wo mein Herr hingegangen ist und mir eine Wohnung bereitet hat. Das ist nicht ein Schatz auf einer Schatzinsel, wo die Piraten hinkommen können und irgendwo in der Südsee das wieder abfangen können. Nein, es ist in der Ewigkeit beim Vater, das ist die Garantieerklärung Gottes, dass mir das nicht mehr zu nehmen ist. Der Herr Jesus sagt, dass niemand mich aus seiner Hand mehr rauben wird. Ich habe ewiges Leben. Wenn ewiges Leben verlierbar wäre, wäre es kein ewiges Leben, dann wäre es verlierbares Leben. Aber die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Und damit, in dem Augenblick, wo ich wiedergeboren wurde, wo ich den Heiligen Geist empfing, nicht auf spektakuläre Art und Weise, sondern durch mein Gebet, durch mein Bekennen meiner Schuld, indem ich ihn als Herrn Jesus anrief. Niemand kann sagen, Herr Jesus, so sagt es uns 1. Korinther 12, Vers 3, als nur im Heiligen Geist. Und in dem Augenblick, wo du das tust, wo du Jesus als Herrn anrufst, bist du im Heiligen Geist. Das ist nur im Heiligen Geist möglich. Wo du ihn ehrlich als Herrn anrufst, darfst du wissen, dass du geborgen bist in ihm und dass Gott dir neues Leben schenkt. Wie lasen wir? Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ein neuer Mensch. Eine geistige und geistliche Sache. Mein Leib ist der alte. Als Kind Gottes bin ich noch ein Mensch. Ich bin anfällig, auch noch gegen Sünde. Ich kann auch noch sündigen. Aber ich werde sehr vorsichtig damit umgehen, weil ich ja weiß, wie sehr Gott Sünde hasst. Ich werde nicht mutwillig sündigen. Aber ich lebe nun mal in einer Welt voll Schmutz und Dreck und ich falle auch immer noch wieder auf die Nase. Und dann darf ich wissen, da ist ein Vater im Himmel, der richtet mich wieder auf. Und er erzieht mich. Und er sagt, komm, ich mach dich wieder rein. Als Christ, als wiedergeborener Mensch, lebe ich täglich von der Sündenvergebung meines Herrn. Ich muss 100-mal am Tag sagen, Herr, vergib mir, dass ich da falsch gehandelt habe. Aber das ist ein Vorrecht, das nur wiedergeborene Menschen haben, dass sie einen Vater im Himmel haben, zu dem sie immer wieder kommen dürfen. Und den sie um Vergebung bitten dürfen. Und die Sünde ist weg. Wie oft macht dir Sünde in deinem Leben zu schaffen, der du wiedergeboren bist? Vielleicht hast du sogar eine Lieblingssünde, die du jeden Tag tust. Und wenn du sie getan hast, dann bereust du das. Dann sagst du, ich wollte nicht. Herr, vergib mir. Und er vergibt dir. Und morgen passiert dir dasselbe wieder und dann sagt der Teufel zu dir, du willst ein Christ sein, guck dich doch mal an. Da hast du die gleiche Sünde wieder getan wie gestern und du sagst dann, Herr, mir ist die gleiche Sünde wieder passiert, vergib mir doch die gleiche Sünde, die ich gestern tat. Und Jesus Christus sagt zu dir, von deiner Sünde von gestern weiß ich nichts mehr. Denn sonst wäre sein Wort nicht wahr, ich werde deiner Sünden nie mehr gedenken. Der Teufel kramt sie immer wieder hervor. Das Kennzeichen der Sünde ist, dass man sie nie vergisst, weil es ein Lebensabschnitt ist im Leben. Aber die Vergebung, darum darf man wissen. Und wem Gott vergeben hat in Jesus Christus, der ist freigesprochen. von aller Schuld. Und wenn wir wiedergeborene Christen nicht so uns bemühen würden, dass unser Leben ein Krampf wäre, dass wir so religiös wären und so krampfhaft uns bemühen, Christen zu sein. Wir sind Christen, weil Gott uns dazu gemacht hat durch die Wiedergeburt. Unser Zustand wäre viel besser, wenn wir uns mehr daran erinnerten, wer unser Vater ist. Wir würden viel vorsichtiger mit unserem Leben umgehen, mit unserer Zeit, viel vorsichtiger in der Abhängigkeit von einem heiligen Gott unsere Entscheidungen treffen. Wir brauchten nie am Sonntagmorgen mit einer frommen Maske in die Kirche, in die Versammlung, in die Gemeinde zu gehen. Wir könnten alle Schauspielerei ablegen, wenn wir uns natürlich bewusst würden, wes Geistes Kind wir sind, dass der Heilige Geist in uns lebt, weil Jesus Christus meine Sündenschuld, deine Sündenschuld am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat.